Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung Triff die Koryphäe unter der Konifere. Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der CU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und auch nochmal ein herzlich willkommen von mir. Ich bin Lilith Dieringer, bin auch selbst Studentin an der TU Dresden und habe mich sehr gefreut, bereits letztes Jahr diese Veranstaltung mit moderieren zu dürfen und bin auch wieder sehr gespannt, was dieses Jahr alles auf uns wartet, heute sozusagen mit dem ersten Thema 2022. Jetzt ganz kurz zum Organisatorischen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet für die Einführung, damit Sie auch wissen, wer hier vor Ihnen sitzt und über was wir reden. Dann möchten wir aber sehr schnell auch in den interaktiven Teil übergehen. Das heißt, Sie können jederzeit Fragen stellen. Wir wollen inhaltlich starten. Dr. Malte Schröder sitzt hier vor mir. Sie haben selbst 2018 promoviert in der Physik am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Netzwerkdynamik des Instituts für Theoretische Physik in Dresden. Seit 2019 leiten Sie dort die Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls im Bereich kollektive Dynamik nachhaltiger Mobilität. Jetzt habe ich schon verraten, Sie sind theoretischer Physiker und da zwingt sich mir die Frage auf Mobilität. Ich würde vielleicht erst an die Verkehrswissenschaften denken, die ja in Dresden auch recht groß sind, oder vielleicht noch an die Umweltwissenschaften bei nachhaltiger Mobilität. Aber ja, wie kommt es dazu, dass sich PhysikerInnen auch mit Mobilität auseinandersetzen?
Genau, der Ansatz dahinter ist, dass man in der Physik ganz oft ganz viele komplexe Systeme beschreiben möchte und dass ganz viele von den Methoden, die man da verwendet, auf so allgemeinen Prinzipien basieren, dass man sie schön auf ganz viele Systeme übertragen kann. Die Idee dahinter vor allen Dingen, diese Art von komplexen Systemen, bedeutet in der Physik eine halbwegs spezielle, Bedeutung, dass Systeme viele Teilchen haben, also ganz viele Teilchen, die miteinander interagieren. Und dass aus diesen Interaktionen von den ganz vielen Teilchen emergente Phänomene entstehen oder kollektive Dynamiken entstehen, die man, wenn man nur ein Teilchen anschaut oder nur zwei Teilchen anschaut, nicht vorhersagen würde oder nicht vorhersagen kann. Im Bereich der Physik kennt man das aus der Thermodynamik oder der statistischen Physik. Wenn ich also das Gas um uns herum beschreiben möchte, dann habe ich sehr, sehr viele Gasteilchen, die alle ineinander wechselwirken. Die Wechselwirkungen kenne ich prinzipiell aus der Quantenmechanik, aus der Elektrodynamik, und trotzdem kann ich das nicht ganz einfach beschreiben, weil das einfach zu viele Teilchen sind. Wenn ich aber Druck und Volumen und Temperatur verwende, kann ich mit einer einfacheren Beschreibung verstehen, wie sich das Gas verhält, wie zum Beispiel der Gas-Flüssigübergang, Phasenübergänge funktionieren und andere Phänomene. Im Bereich der Mobilität ist das im Prinzip genauso. Wir haben nicht viele Teilchen, sondern viele Menschen, die sich bewegen, viele Autofahrer oder viele Autos, und die interagieren alle miteinander auf relativ einfache Weise. Wenn sie Auto fahren, achten sie auf das Auto vor ihnen und fahren langsamer, wenn das Auto bremst, oder ein bisschen schneller, wenn da Platz ist. Und daraus entstehen eben auch kollektive Phänomene, die man mit ähnlichen Methoden beschreiben kann.
Auf jeden Fall schon mal eine gute Erklärung, warum wir mit Physik und vielleicht kleinen Teilchen auch so ein bisschen unsere Welt, die wir jeden Tag sehen, auch besser verstehen können. Jetzt zu dem, was Sie auch erforschen und was sicher auch Sie interessiert oder Sie alltäglich mitbekommen, gerade in Dresden, in der Innenstadt, kenne ich keinen Tag ohne Stau, auch wenn ich es jetzt als Fahrradfahrerin vielleicht mit dem ganzen vielen Autoverkehr hinbekomme. Haben Sie eine Erklärung, warum bekommen wir die Innenstädte nicht staufrei?
Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel für diese sehr schönen grundlegenden Mechaniken, die man verstehen kann. Stau kann man im Prinzip als zwei Phänomene sehen. Einmal ist es natürlich zu viel Verkehr, deswegen bin ich zu langsam. Und was da passiert, ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Die Idee ist, dass wenn ganz viele Autos auf der Straße sind, dann sind die Autos näher aneinander. Ich habe also weniger Abstand zu meinem Vordermann, muss langsamer fahren, damit ich entsprechend bremsen kann, falls was passiert. Dadurch ist also ab einer bestimmten Verkehrsdichte, also wenn zu viele Autos auf der Straße sind, wird der Verkehr langsamer. Also mehr Leute, langsamerer Verkehr, und dadurch geht es eben, sind Leute auch länger auf der Straße, brauchen länger, und es wird noch langsamer. diese Feedback-Effekte sorgen im Prinzip dafür, dass dieser Stau auch eben da bleibt und sich nicht von alleine auflöst nachher. Und dieses grundlegende Prinzip von mehr Leute im System führt zu langsamerer Abarbeitung. Das, was dem Stau zugrunde liegt, lässt sich eben auch auf viele andere Systeme übertragen, im Bereich der Mobilität, aber auch in anderen Systemen. Und das ist ein Beispiel von so einem schönen Mechanismus, den man mit einfachen Modellen, mit abstrakten Betrachtungen aus der theoretischen Physik effektiv verstehen kann und dann auf viele Beispiele anwenden kann. Aus einer anderen Perspektive ist Stau vielleicht gar nicht so sehr, es ist langsam, sondern nur, es sind so viele Autos da. Es ist ganz voll. Was man da anschauen kann, nochmal zurückzukommen auf diese Idee von, ich habe die einzelnen Interaktionen aus der Physik, aus den physikalischen Bereichen, im Verkehr oder sozioökonomischen System, Interaktionen von Menschen, muss ich diese einzelnen Interaktionen natürlich nicht aus der Physik kennen, sondern aus den Verkehrswissenschaften, aus der Psychologie oder aus der Ökonomie, wie Menschen sich miteinander verhalten. Und da gibt es schöne Beispiele aus der Spieltheorie, die in dem Fall mit einem schönen Zitat zusammengefasst werden können. Ein amerikanischer, ich glaube, Baseball-Coach Yogi Berra gesagt, der für seine Zitate bekannt ist, über ein Restaurant: Nobody goes there anymore, it's too crowded. Also niemand geht mehr hin, es ist zu voll. Das macht jetzt im Prinzip erstmal keinen Sinn, wenn man sich das andenkt. Wenn keiner hingeht, ist es ja nicht voll. Aber das ist wie die Veranstaltung hier effektiv, können Sie sich überlegen, wenn alle Leute kommen, dann ist es voll. Sie kriegen vielleicht nichts mit, weil sie zu weit weg sitzen, keinen Sitzplatz mehr bekommen, sie werden ihre Frage nicht los, dann gehen sie vielleicht lieber nicht hin. Wenn das alle denken, dann geht keiner hin und sie verpassen hoffentlich schöne Erklärungen zur theoretischen Physik und Mobilität. Und es ist im Straßenverkehr effektiv genauso. Solange Platz ist, denken Leute, dann kann ich Auto fahren, dann komme ich ja schnell voran. Wenn man eine Straße mehr baut, also eine Spur mehr baut auf Autobahnen, und das amerikanische System mit 6-spurigen Autobahnen, und man sich wundert, warum ist immer noch Stau, liegt das einfach daran, jetzt ist ja Platz, dann bin ich mit dem Auto schnell, dann fahren also mehr Leute Auto. Und durch diese Feedback- oder in dem Fall Rebound-Effekte kann man eben, selbst wenn man Leute vom Autofahren wegnimmt, dafür sorgen, dass zwar 10 Leute aufhören, aber doch 8 wieder anfangen, Auto zu fahren. Und dadurch ist es sehr schwer, Leute von der Straße wegzukriegen, ohne diese Push-Faktoren zu haben, also Leute von der Straße wegzudrücken, aber auch Pull-Faktoren, die eben sagen, hier sind andere Alternativen und es macht Sinn, anderen Wegen zu gehen.
Auf jeden Fall auch, wie Sie jetzt schon gesagt haben, ein sehr interdisziplinäres Thema und, glaube ich, auch wichtig für uns alle und auch unseren Alltag. Und wir hatten auch im Vorhinaus uns schon mal zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, was denn eines der brennenden Aspekte auch ist, und sind da auch auf Ride-Pooling und selbstfahrende Mobilität, selbstfahrende Robotaxis gestoßen. Ist das denn die Lösung? Also können wir damit den Privat-Pkw ersetzen oder zumindest, wie Sie gerade schon genannt haben, den Stau vielleicht verhindern, vielleicht weniger Menschen auf die Straße in Privat-Pkws zu senden?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, und im Prinzip dieses Ride-Pooling, vielleicht nochmal für alle Leute, die es nicht genau wissen, was das sein soll. Die Idee ist im Prinzip bedarfsgesteuerte, geteilte Mobilität. Also man bucht mit einer App oder per Telefon, mittlerweile mit einer App, eine Fahrt, wird abgeholt wie bei einem Taxi und abgesetzt, aber unterwegs werden eben andere Leute mitgenommen entsprechend, deren Fahrt in dieselbe Richtung oder entlang derselben Route liegt. Das ist auch einer unsere Hauptforschungsaspekte in der Arbeitsgruppe. Ob das eine ganz allgemeine Lösung ist, ist natürlich eine schwierige Frage. Im Prinzip haben solche Systeme den Vorteil, dass, wenn sie viele Leute nutzen, sie natürlich auch viel besser funktionieren. Also die Idee ist, wenn ich ein System anbiete, erstmal im Kleinen mit vielleicht 5 Fahrzeugen, dann habe ich eine Anfrage, sammle die Person auf und fahre durch die Gegend. Die nächste Anfrage, die kommt, dann ist ein Fahrzeug vielleicht weit weg oder die liegt nicht auf der Route. Wenn aber ich 500 Fahrzeuge habe und ganz viele Anfragen, dann kann ich natürlich sehr viel einfacher Fahrzeuge, Routen und Anfragen zusammenlegen und ich habe auch viel weniger Umwege für die einzelnen Leute, kann den Service viel billiger anbieten oder wird auch viel mehr angenommen von den Leuten. In diesem Sinne kann also so ein Angebot durchaus attraktiv sein und auch ähnlich effizient wie individuelle Mobilität, hat aber natürlich gleichzeitig den Effekt, dass man damit unter Umständen öffentlichen Nahverkehr wie Straßenbahn oder Busse kannibalisiert in dem Sinne, weil natürlich Leute, die diese Systeme nutzen würden, vielleicht dann das genauso billige oder günstige, aber bequemere Verkehrsmittel von der geteilten Mobilität nutzen.
Kann ich das jetzt auch so verstehen, dass eigentlich dieses Carpooling dann schon effektiv ist, dass man die Autos voller bekommt und nicht immer ein PKW pro Fahrer, aber dass auch der Anfang sehr schwer ist, dass wenn ich eben sage, naja, wir machen mal ein Pilotprojekt mit 10 Autos für ganz Dresden, dass es dann eben gar nicht so gut funktionieren könnte?
Genau, die Idee von diesem Carpooling ist genau dieses, ich kriege die Autos voller und sie werden benutzt und stehen nicht 23 Stunden am Tag rum. Aber man braucht eine gewisse kritische Masse oder muss eben entsprechend durch Angebote, durch Subventionierung oder durch entsprechende Organisation von dem Angebot, dass man eben die Umwege nicht zu groß werden lässt und das den Kunden garantiert, dafür sorgen, dass das Angebot auch nutzbar bleibt und genutzt wird. Wie man von dem einen Punkt zu dem anderen kommt, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und auch aus der theoretischen Physik her gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist natürlich sehr einfach zu sagen, wir haben gegebene Umstände, so viele Leute würden das System nutzen, so viele Fahrzeuge haben wir. Das kommt raus, so lange braucht man im Mittel, bis man an seinem Ziel ist. Für so einen Preis kann man das vielleicht anbieten. Wenn man natürlich das jetzt über die Zeit hinweg verändern möchte, kommen viel mehr Interaktionen rein, wo man sich fragen muss, wann nutzen denn Menschen das System? Wie lange dauert es, um das aufzubauen? Wie lange dauert es, bis Menschen eben umsteigen vielleicht von ihrem Auto? Wenn man gerade eins gekauft hat, dann verkauft man das ja nicht wieder sofort, sondern erst in 5 oder 10 Jahren vielleicht, wenn es kaputt ist. Und da werden eben diese komplexen Systeme nicht nur in einem Bereich, sondern ich habe eben die Interaktionen und Feedback-Loops über mehrere Bereiche von der Nutzung für mehrere Verkehrsmittel und so weiter. Und das Ganze wird noch viel komplexer, als es eigentlich eh schon ist.
Und diese Systeme bilden Sie dann in der theoretischen Physik auch mit ab?
Genau, unser Ansatz oder mein Ansatz vor allem, ich versuche immer, also theoretische Physik auch, möglichst abstrakte und einfache Beschreibungen zu schaffen von diesen Systemen, damit man Mechanismen verstehen kann. So als ganz einfaches Beispiel kann man sich das vorstellen, wir malen Strichmännchen. Sie können ein Strichmännchen haben, sehen Sie, das ist ein Mensch, da ist alles dran, was Sie im Prinzip brauchen, um das zu erkennen. Sie können aber nicht erkennen, wer das sein soll. Im Gegensatz dazu, wenn Sie jetzt Fallstudien in Verkehrswissenschaften anschauen, die viel detaillierter sind, die alle Aspekte betrachten, das können Sie sich als Porträt vorstellen, effektiv. Das sind sehr detailliert und Sie können genau erkennen, wer es sein soll, wie es für die Stadt funktioniert. Aber es ist nicht so einfach zu erkennen, was daran jetzt die wichtigen Aspekte sind, die man auf andere Städte übertragen kann zum Beispiel. Und das ist die Idee, dass wir eben diese Art Puzzleteile versuchen zu erstellen, dieses Verständnis, auf dem man aufbauen kann, das man übertragen kann zwischen verschiedenen Städten oder Mobilitätsformen.
Also dann auch eine Abstraktion hin zu den Aspekten, die wichtig sind für die Modelle und was sie brauchen.
Genau, also die Idee ist, wir nehmen eigentlich so viel weg, bis wir irgendwas kaputt machen, bis wir irgendwas nicht mehr haben, was wir als Effekt gerne haben wollen oder was man in der Realität beobachtet. Und dann wissen wir, dass wir zu viel weggenommen haben, da irgendwas, dass dieser Bestandteil wichtig war für das System, für die kollektive Dynamik vom System. Und dadurch können wir halbwegs gut verstehen, wo diese kollektive Dynamik am Ende herkommt, aus welchen einzelnen Interaktionen.
Okay, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich gucke schon mal in die Runde. Gibt es Nachfragen zu den bisher besprochenen Themen? Dinge, die noch nicht verstanden wurden oder die besonders interessant für Sie jetzt sind.
Mich würde interessieren, ob Sie mit diesen Modellen bzw. Systemen Aussagen darüber treffen können, ab welcher kritischen Masse solche Neuerungen eingeführt werden können bzw. erfolgreich eingeführt werden können.
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil natürlich wichtig ist, wie groß müssen solche Pilotprojekte zum Beispiel sein, damit das Sinn macht. Eine grundsätzliche Idee, die wir da eben haben, ist auch dieser Versuch, zum Beispiel Ride-Pooling wieder, nicht die einzelnen Fahrzeuge zu beschreiben im Detail, nicht zu fragen, ist das Fahrzeug genau, sondern wie in der Thermodynamik, wie bei den Gasen, zu sagen, kann ich irgendwelche Größen definieren, wie Druck, wie Volumen, die das System ein bisschen grobskaliger beschreiben. Und da kann man zum Beispiel durch Ideen wie Dimensionsanalyse, also den Vergleich von Zeitskalen, die im System sind, wie lange braucht eine Person, um ans Ziel gebracht zu werden, wie viel Zeit vergeht zwischen zwei Anfragen, und das kann ich vergleichen, wie viel Zeit habe ich im System, wie viel Zeit wird vom System abgefragt, also wie viel effektiv kommt dann raus, wie viel Fahrten muss ich zusammenlegen, um überhaupt alles bedienen zu können oder nicht. Und daraus kann man grob abschätzen, ab welcher Anfallrate oder welcher Fahrzeugzahl das Sinn macht. Also genau, das ist eben noch ein zweiter Aspekt, der nicht aus dem Verhältnis steht, sondern aus der Skala insgesamt. Das ist beziehungsweise es gibt tatsächlich zwei Arten von diesen geteilten Mobilitätsangeboten im Prinzip. Einmal ist es wirklich dieser Versuch, urbane Mobilität zu ersetzen, also die Autos in der Stadt, weil man eben gut Fahrten teilen kann. Der andere Ansatz ist, auf dem Land den Nahverkehr zu ersetzen, weil der natürlich in den meisten Fällen entweder nur einmal oder zweimal pro Tag ein Bus fährt, oder die Busse dann tatsächlich auch einfach leer sind, weil die nicht benutzt werden. Das sind also zwei verschiedene Aspekte sogar, wo man unter Umständen eben auch darauf schauen muss, wann macht geteilte Mobilität mit welcher Angebotsstruktur Sinn? Wann mache ich in der Stadt vielleicht auch lieber Linien und Zubringer zu diesen Linien? Ab einer bestimmten Dichte oder Nachfragezahl? Oder auch wann kristallisieren sich solche Linien auch automatisch selbstorganisiert in dem System heraus? Echte Zahlen kann ich Ihnen aber leider dazu nicht sagen. Ist im Prinzip doch wieder diese Frage von, wir malen das Strichmännchen, wir können im Prinzip einen Vergleich machen und sagen, wenn die Stadt doppelt so groß ist, ist es doppelt so einfach, so ungefähr. Aber es hängt natürlich davon ab, was das Ziel ist, wie viele Menschen das auch dann annehmen in der Stadt.
Ja, vielen Dank schon mal für die Nachfrage. Gibt es noch weitere Rückfragen?
Ja. Ich weiß nicht, ob es schon genannt wurde, welche Theorien konkret Anwendung finden für die Modellierung.
Wenn das nicht so detailliert
ist. Ja, nee, das ist das. Ich hoffe, ich kann das halbwegs erklären. Ich habe es, glaube ich, am Anfang kurz gesagt, die Idee ist, es komplexe Systeme, also Systeme mit vielen Teilchen und Interaktionen, die insbesondere aus der statistischen Physik und Thermodynamik, also der Beschreibung von Gasen im Prinzip in der Physik Anwendung finden zuerst und dann eben übertragen werden können auf sozioökonomische oder andere Systeme, wo ich auch viele Teilchen mit vielen Interaktionen habe. Und in dem Fall muss ich mir aber die Interaktionen aus der Ökonomie, aus der Spieltheorie oder aus den Verkehrswissenschaften suchen, wo ich eben aus Umfragen weiß, wie Menschen welche Verkehrsmittel nutzen oder wann Menschen wie Menschen miteinander interagieren und Entscheidungen treffen. Also da kommen im Prinzip Aspekte aus der Verkehrswissenschaft, aus der Ökonomie oder Psychologie zusammen mit den Methoden von der Physik, um die Systeme zu verstehen.
Also tatsächlich ein sehr interdisziplinäres Feld in jedem Fall.
Ja.
Gut, zur nächsten Frage.
Das ist vielleicht direkt daran anschließend, die Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen. Also wie macht ihr das? Gibt es da irgendwie, nehmt ihr deren Daten oder wie wird das gefüttert? Mhm.
Genau, also ganz viel von den Modellen basiert eben zum Beispiel auf sowas wie Umfragen, die von Verkehrswissenschaftlern durchgeführt werden, auf die Frage hin, wann würde man eben so ein geteiltes Mobilitätsangebot nutzen? Also wie billig darf das sein, wie teuer darf das sein, wie viel Umweg darf dabei sein, wie schwierig darf es sein, das zu buchen zum Beispiel? Wir nehmen daraus aber seltener konkrete Zahlen und echte Vorhersagen zu machen, sondern vielmehr versuchen wir daraus eben abzulesen, was sind die wichtigen Aspekte, um unser Modell zu vereinfachen und genau die drin zu lassen. Also im Fall von geteilter Mobilität ist es zum Beispiel die Frage, wie teuer ist das? Wie teuer ist das Angebot? Was ist der Umweg, den man in Kauf nimmt? Und wie bequem ist es, wenn ich zum Beispiel ganz lange mit anderen Menschen in einem Auto sitze, wenn das voll ist? Genau, ansonsten ist natürlich die Interaktion mit anderen Feldern immer nicht so einfach, weil man ganz oft eine andere Sprache spricht. Also sehr viel von den Fallstudien in Verkehrswissenschaften finde ich auch persönlich immer noch schwer zu lesen, weil mir am Ende diese Aussage fehlt, was habe ich verstanden? Wobei natürlich da das Ziel ist, die Aussage zu machen, das ist ein Vorschlag, so sollte man das in der Stadt umsetzen oder hier ist die Methode, um das in anderen Städten anzuwenden. Und ich glaube, umgekehrt ist es natürlich genauso, Paper, die wir schreiben und veröffentlichen, teilweise in Physikjournalen, teilweise in interdisziplinären Journalen, da ist dann natürlich für Verkehrswissenschaften oder angewandte Wissenschaftler die Frage, was habe ich denn jetzt davon? Ihr habt mir ja gar nicht gesagt, was ich jetzt in der Stadt machen soll. Aber es gibt auf beiden Seiten auf jeden Fall interessierte Leute und Kooperation ist schwierig, aber natürlich versucht man es und dann kann man mit vielen Leuten reden und versucht irgendwie einen Überlapp zu finden, welche Fragen kann man beantworten, was kann man daraus lernen, welche Methoden kann man sinnvoll anwenden. Und natürlich versuchen wir auch dann zu fragen, was für Fragen haben die Verkehrswissenschaftler eigentlich und wie können wir da vielleicht von unserer Seite aus helfen und zu beitragen.
Auf jeden Fall auch verschiedene Blickwinkel, die da auf das Thema gerichtet werden. Und um eben dann die gemeinsame Lösung zu finden, denke ich, ist genau das der Ansatz, wie Sie gerade meinten, dass man in den Dialog tritt und findet, wo sind die Schnittstellen dieser verschiedenen Sprachen. Gibt es gerade noch weitere Fragen?
Ja. Wie sieht es denn jetzt mit der Anwendung in der Praxis aus? Ist schon mal was erprobt worden im Kleinen oder im Großen in einer Stadt, in einem ländlichen Gebiet?
Von uns hier an der, also vom Lehrstuhl Netzwerkdynamik an der TU Dresden noch nicht. Es gab in Göttingen damals, da war ich tatsächlich nicht beteiligt, aber Marc Timmel, der Lehrstuhlinhaber, war da beteiligt an einem kleinen Ecobus-Projekt. Also das war die Idee, geteilte Mobilität im ländlichen Raum umzusetzen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu ergänzen. Das wurde im Harz getestet. Aber auch im kleinen Raum mit, ich glaube, bis maximal 10 Busse. Es gibt natürlich viele von diesen Angeboten, also Uber und Lyft, die man aus Amerika kennt, die natürlich ganz viel Ride-Hailing machen, also im Prinzip Taxi-Service anbieten, aber auch teilweise gezwungen, weil Städte das fordern mittlerweile, weil die Politik das fordert, teilweise aber auch, weil es sich idealerweise lohnt, wenn man eben gut poolen kann, auch solche Angebote machen. Oder in Deutschland kennt man das wahrscheinlich vor allen Dingen. Große Beispiele sind in Hamburg Moja von VW als Sammeltaxi oder in Berlin der Bergkönig in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben da.
Also schon ein paar Beispiele, die existieren im In- und Ausland.
Es gibt einige Beispiele. Das geht jetzt natürlich viel mehr in die Richtung von der Anwendung. Viele von den Beispielen gehen aktuell auch sehr in die Richtung, in die Kooperation mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben, weil es natürlich politisch einerseits gewollt ist, dass man diese Angebote ergänzt und entsprechend fördert und nicht kannibalisiert oder konkurriert miteinander. Und weil es auch eben aufgrund dieser Skaleneffekte, dieser Größen, ich muss eine bestimmte Größe haben, damit es sich lohnt, oft nicht einfach ist, diese Angebote sinnvoll und ökonomisch anzubieten, dass man damit auch tatsächlich Geld verdient als Unternehmen. Deswegen ist da so ein bisschen die Zusammenarbeit oft wichtig, aber kann auch in vielen Bereichen als Zubringer zum Beispiel helfen. Da gibt es eine Studie aus Amerika, die das zum Beispiel insbesondere für Uber versucht hat nachzuvollziehen, mit einem, was wäre, wenn es dieses Angebot nicht gäbe? Wie würde dann der Verkehr aussehen? Die kommen einerseits dazu, dass es weniger Verkehr gäbe. Also die Idee dahinter ist, es ist natürlich viel einfacher zu fahren, wenn ich nur auf den Knopf in der App klicken muss. Also mache ich das viel öfter. Dadurch sind tatsächlich mehr Autos auf den Straßen als weniger, wie teilweise versprochen. Man hat auch ein bisschen Effekte, dass eben weniger Leute Bus fahren teilweise. Andererseits ist aber der Bahnverkehr wird dadurch gefördert, weil ich einfacher zum Bahnhof komme, auch mit Gepäck zum Beispiel. Also es gibt verschiedene positive und negative Effekte, die man da immer abwägen muss. Wo man auch in vielen Fällen dann tatsächlich doch wieder auf die einzelnen Städte und auf diese Porträts genau gucken muss. Aber die grundlegenden Ideen, welche Interaktionen gibt es, die kann man eben hoffentlich doch, da können wir hoffentlich doch helfen, die auch zu verstehen, eben warum mehr Leute dieses Angebot nutzen.
Also auch hier wieder sehr komplexe Systeme, die dann Folgen haben, wie Sie auch schon erwähnt haben, Rebound-Effekte etc., mit denen man vielleicht gar nicht rechnet am Anfang. Gibt es aktuell weitere Fragen? Ja, sehr gerne.
Also Sie hatten ja jetzt schon sehr viele Faktoren genannt. Gab es denn irgendeine Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren, die Sie irgendwie überrascht hat, wo man so dachte, ja, daran hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht?
In vielen Fällen ist es, beziehungsweise in vielen Fällen sind wir auch erst zufrieden, wenn wir das System so vereinfacht haben, dass man am Ende natürlich sagt, ja, das war doch klar, das musste ja so sein. Es ist im Nachhinein immer viel einfacher, oder wenn man es dann erklärt. Eine Sache, die tatsächlich sehr, sehr spannend ist, die wir gemerkt haben in einem Modell von der Akzeptanz für diese Angebote zum Beispiel, ist, dass es tatsächlich passieren kann, dass das System nur in einem Bereich der Stadt genutzt wird, in dem anderen nicht. Die Idee zum Beispiel ist, man kann annehmen, alle Leute, die am Flughafen ankommen, von einem Ort wegfahren wollen, haben die Möglichkeit, entweder eine geteilte Fahrt zu nehmen, also zu buchen, oder ein Taxi zu nehmen, effektiv, eine einzelne Fahrt. Ich will die geteilte Fahrt buchen, weil das ist billiger, aber ich habe unter Umständen Umwege dabei. Wenn ich jetzt zwei Leute habe, die in verschiedene Richtungen fahren wollen, und die eine Person sagt, ich buche eine geteilte Fahrt, die andere Person sagt, ich auch, dann hat die eine Person einen großen Umweg. Nächstes Mal macht die Person das nicht mehr. Und dann habe ich in eine Richtung, teilen die Leute ihre Fahrten, weil wenn ich da mal teile, dann ist mein Umweg relativ gering, weil ich immer mit Leuten zusammengebracht werde, die in dieselbe Richtung fahren. In die andere Richtung der Stadt wird es eben nicht genutzt, weil unter Umständen der Umweg zu groß wäre. Andererseits kann es in dem gleichen System passieren, wenn alle Leute schon von vornherein geteilte Fahrten buchen. Dann wäre ich natürlich, wenn ich in die eine Richtung nach Süden will zum Beispiel, eben auch nicht mit jemand anderem zusammengepackt, sondern es gibt ja, wenn es genug Anfragen gibt, habe ich auch da wenig Umwege. Und dann ist auch der Zustand tatsächlich stabil. Und ich habe eben die Frage, komme ich da überhaupt hin, dass alle Mann dieses System nutzen? Oder bleibe ich unten in dem Zustand, wo es vielleicht nur in einem Teil genutzt wird und dann gar nicht so effizient ist, wie es vielleicht sein könnte?
Auch sehr interessant. Also wie schaffe ich dann eigentlich auch das auf Regionen auszuweiten oder eben Menschen, die am Anfang oder einmal vielleicht auch eine negative Erfahrung hatten, auch wieder davon zu überzeugen, eine positive Erfahrung einzugehen oder sich darauf wieder einzulassen. Gibt es weitere Rückfragen?
Ja, vielleicht eher ein Statement. Spannend wird es ja vor allem dann, wenn man Aussagen dazu treffen kann oder wenn die theoretischen Aussagen dazu erzeugt werden können, welche Erfolgsfaktoren jetzt notwendig sind, um bestimmte Systeme gut einführen zu können oder dann gut zu etablieren, denke ich mal.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, eben herauszufinden, unter welchen Bedingungen kann das überhaupt funktionieren. Das ist einerseits natürlich wieder auch Teil unserer Forschung in dem Bereich von, wie können wir das möglichst einfach darstellen, welche Variablen muss ich mir eben anschauen. Zum Beispiel kann ich je nach System, das hatten Sie, glaube ich, auch Anfang ja gesagt, je nach Stadtgröße oder Größe von System und den Anfragen, ist es gar nicht so klar, ob das System sich lohnt, ob es sich vor allen Dingen auch ökologisch lohnt. Also ich mache es ja meistens, damit ich eben Strecke spare oder weniger Strecke gefahren wird insgesamt, um dieselbe Anzahl Menschen zu befördern. Oft wird dafür und auch im Gesetz eben festgelegt, das sollte ich messen anhand der Besetzungszahl von den Fahrzeugen. Macht grundsätzlich Sinn. Ist natürlich, wenn doppelt so viele Leute als zwei Leute im Auto sitzen statt eine Person, ich aber Umwege fahre, dann doppelt so lange fahre, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Und das hängt wieder eben von der Größe von der Stadt ab und wie effizient ich poolen kann. Man kann durch diesen Vergleich von den Skalen, also von wie viel muss ich eigentlich zusammenlegen, kann man das tatsächlich sehr genau vorhersagen, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn eben diese die Load oder der, wie nennt man das auf Deutsch sinnvoll, die effektive Anfragerate auf das System 1 überschreitet und ich muss Anfragen poolen, ab dem Punkt ist es tatsächlich auch sinnvoll und das System wird nachhaltig im Sinne von, es spart auch tatsächlich Strecke. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo man eben sagen kann, mit diesen vereinfachten Darstellungen kann man sinnvolle Messgrößen definieren, um eben festzulegen, wann macht das Sinn, wonach sollte ich auch vielleicht diese Qualität von dem Service abfragen oder evaluieren.
Weiß man schon, welche Zielgruppen in etwa sich anbieten würden oder in Frage kommen? Für einerseits das Angebot und andererseits die Nachfrage.
Für die geteilte Mobilität, für diese Angebote ist idealerweise natürlich hätte man gerne Leute vom selber Autofahren umsteigen. Viel, was man dann natürlich sieht, ist, dass Leute auch vom öffentlichen Nahverkehr umsteigen und eben sagen, ich bezahle ja nur ein bisschen mehr, aber es ist tatsächlich viel bequemer. Teilweise steigen auch Leute vom Fahrradfahren um, also es ist effektiv immer die Sache, dass man natürlich am einfachsten Leute zum Umsteigen bewegt, die schon ähnliche Verkehrsmittel nutzen. Und man zum Beispiel, wenn man Leute vom Autofahren zum Umsteigen bewegen will, man insbesondere wahrscheinlich darauf achten muss, dass das eben genauso bequem, genauso flexibel und genauso effizient ist und ich möglichst wenig Umwegen ankomme. Während, wenn das System viele Umwege hat, die Leute das eher weniger nutzen würden, aber Leute, die zum Beispiel sowieso Bus fahren, die sagen, naja, okay, Umwege bin ich gewohnt, ist aber trotzdem sinnvoller und bequemer, das System zu nutzen.
Auch ein interessanter Ansatz, dass man, je nachdem, welche Zielgruppe man auch ansprechen möchte oder gewinnen möchte, sein System dann ein bisschen verändert oder auf was anderes optimiert, auf jeden Fall. Vielleicht auch nochmal die Rückfrage im Hinblick auf öffentlichen Nahverkehr. Es kam jetzt immer mal wieder so ein bisschen zum Anklang, vielleicht in Kombination, vielleicht teilweise als Ersatz oder als Konkurrenz. Wie ist denn der Stand so, ich sage jetzt mal, ausklammern vom Carpooling, vielleicht gerade in Innenstädten, wo öffentlicher Nahverkehr schon sehr viel existiert. Gibt es da Ansätze, was man verbessern muss, was man verändern muss, um trotzdem die Pkw-Fahrenden zu reduzieren?
Das ist tatsächlich ein Aspekt, zu dem kann ich nicht viel sagen. Ich glaube, ein Beispiel ist ja immer, Dresden macht es ja schon eigentlich sehr gut mit dem Nahverkehr. Und also alle 10 Minuten die meisten Linien, man kommt überall hin und trotzdem haben sie ja am Anfang gesagt, es ist trotzdem immer Stau und nicht so einfach. Was man da machen muss oder kann, das weiß ich leider auch nicht. Ich hoffe, also dass ja das jetzt in den nächsten 3 Monaten das 9-Euro-Ticket, was kommen soll, vielleicht mal ein sehr schönes Experiment zumindest ist, ob sowas überhaupt funktionieren könnte unter Umständen. Aber das muss man natürlich abwarten.
Ja, also hier hatten wir eben auch aus dem Wissenschaftsjahr die Frage, ob man das Auto mit ÖPNV ohne Schnelligkeitsverlust hinbekommt oder ersetzen kann. Und da jetzt auch eben vielleicht in Dresden schon das Beispiel, es gibt ja viele Bahnlinien mit vielen kurzen Abfolgen, kurzen Zeiten.
Also in der Flexibilität wird es wahrscheinlich mit dem Linienverkehr vor allen Dingen nicht gehen, weil ich natürlich nicht jede Strecke mit einer Linie abbilden kann. Also in den meisten Fällen oder oft genug will ich wahrscheinlich irgendwo hin, wo ich einmal umsteigen muss. Für solche Fälle kann entweder als Anbindung oder als auch Direktfahrten, wenn die Verbindung nicht gut ist, diese Kombination mit geteilter Mobilität sinnvoll sein. Inwiefern das funktioniert, das ist tatsächlich, das untersuchen wir gerade zum Beispiel, wie diese Interaktion, also ob ich zum Beispiel oder ob Menschen entlang von diesen existierenden Linien das System auch noch nutzen würden oder in welchem Bereich sie es eben nicht nutzen würden und ab welcher Dichte von Linien effektiv so ein System noch Sinn macht als Zubringer oder als Alternative für Fahrten, die nicht abgedeckt sind und ab wann das vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll ist, weil ich das meiste doch mit Linien abdecke und dann vielleicht eher das System ausbauen sollte.
Okay, vielen Dank auch dazu. Vielleicht noch mal ein Blick in die Runde. Gibt es Rückfragen? Egal ob zu Carpooling, ÖPNV oder gerne auch Meinungen. Was haben Sie noch für Bedürfnisse? Welchen Bedarf haben Sie, wenn Sie mobil sein möchten?
Man hat ja in der Vergangenheit viel dafür getan, um den Autoverkehr zu reduzieren, es den Autofahrern auch schwerer zu machen, also weniger Parkplätze anzubieten in Städten und so weiter. Sollte man das dann nicht eigentlich genau umgekehrt machen, damit ja auch, also diese Fahrer, die das Carpooling machen, sind ja auch Autofahrer, also dass man mehr Parkplätze hat, wo man zum Beispiel zusteigen kann mit Kinderwagen, großem Einkauf und so weiter.
Das kommt tatsächlich wieder auf die Umsetzung an von diesen Angeboten. Das Carpooling, wenn Sie das wirklich also als Privatperson machen, das gab es auch mal von Uber. Also das war im Prinzip ursprünglich mal die Idee, dass Uber effektiv genau das anbietet. Für Privatpersonen kann ich eben, also als Vermittler für diese Fahrten effektiv. Mittlerweile sind die meisten Angebote eben doch dedizierte Fahrer, die genau das machen, effektiv wie Taxifahrer. Da ist natürlich auch wichtig, wo und wie ich zusteigen kann. Da ist aber natürlich die Frage, ob Parkplätze in der Stadt oder Parkplätze in dem Fall helfen. Dann habe ich natürlich effektiv irgendwann dasselbe System wie bei Bushaltestellen, wo ich an bestimmten Orten zusteigen kann. Und verliere effektiv vielleicht auch wieder die Flexibilität von dem System, die ich ja gerne hätte, dass es mich von Haustür zu Haustür bringt. Was man auf jeden Fall immer braucht, ist diese Push- und Pull-Faktoren. Also ich muss es einerseits schwerer machen, aber natürlich andererseits auch Alternativen bieten, dass ich etwas machen kann. Dazu als ein aktuelles Beispiel aus letzten Jahr effektiv während Corona gab es ja auch sehr viele von diesen Pop-up-Radwegen, wo man eben Straßen teilweise ganz gesperrt hat in verschiedenen Städten und gesagt hat, das ist jetzt für Fahrräder, da könnt ihr Fahrrad fahren, damit eben der ÖPNV nicht so genutzt werden muss und die Ansteckungen reduziert werden. Das ist da in vielen Städten der ja auch auf sehr viel Resonanz gestoßen und wird teilweise auch weiter verfolgt und weiter umgesetzt. Das ist eben diese Idee von ich versuche wirklich diese Umstellung zu fördern, statt einseitig auf die Verkehrsmodi einzuwirken.
Gerade zum Fahrrad gab es auch eine Frage beim Wissenschaftsjahr, ist auch die Frage, ob es jetzt theoretisch physikmäßig Anklang findet oder mehr sozialwissenschaftlich. Die Frage war tatsächlich, wie die Begeisterung für das Fahrradfahren gesteigert werden kann. Lässt sich das auch modellieren, untersuchen mit theoretischer Physik?
Wir haben tatsächlich ein Projekt, in dem wir versuchen, nicht so sehr die Begeisterung fürs Fahrradfahren zu modellieren, aber tatsächlich die Struktur von Fahrradwegnetzen. Also was für Eigenschaften müssen die haben, damit ich wirklich überall hinkomme. Zum Beispiel kann man sich überlegen, dass ich vielleicht nicht überall einen Fahrradweg brauche, weil in den Wohngebieten kann ich auch auf der Straße fahren, das ist in Ordnung. Aber in vielen anderen Gebieten hätte ich gerne einen Fahrradweg, damit ich möglichst sicher und möglichst gerade ohne große Umwege von A nach B komme. Und natürlich will ich nicht nur auf den Hauptstrecken fahren können, weil da habe ich mein Fahrrad und benutze es vielleicht einmal, um in die Stadt zu fahren. Aber für die meisten anderen Fahrten würde ich mein Fahrrad nicht benutzen, weil ich auf der Straße fahren müsste. und dann lohnt es sich für mich vielleicht, mich das Fahrrad anzuschaffen oder das Fahrrad irgendwie vorzuhalten in dem Sinne. Da gibt es aber natürlich auch wieder viele detailliertere Aspekte im Fall von, wie soll man diese Ausgliederung von den Radwegen machen. Also ist es ein eigener Bürgersteig oder ist es auf der Straße oder nur abgetrennt? Also da sind wieder auch viele praktische Fragen, wo wir uns dann eben aus den Verkehrswissenschaften versuchen, die Daten zu holen, wie man das effektiv modellieren kann und wie effizient verschiedene von diesen Aufbauten oder von diesen Umsetzungen sind.
Gerade bei den Fahrradfahrern oder Fahrradfahrenden ist es ja auch schon so, dass es viele Fahrradanbietende gibt, bei denen man sich das teilen kann oder von A nach B kommt, es dort wieder abstellt. Lässt sich da auch was für Autos oder eben für solche Carsharing-Angebote ableiten?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es da, wie viel Überlapp es da gibt. Ich würde vermuten, dass in dem Fall die Zielgruppe vielleicht, die wir vorhin kurz angesprochen haben, etwas anders ist. In vielen Fällen ist ja das Bike-Sharing von der Idee her, dass ich das für kurze Trips oder das Scooter-Sharing, was man jetzt ja auch überall sieht mit den E-Scooters, die Idee, dass man eben für kurze Trips vielleicht diese Scooter benutzen kann, weil man sowieso zu Fuß unterwegs ist, weil man nicht so viel zu transportieren hat. Da kann ich natürlich einfach mit dem Fahrrad fahren. Oder als letzte Meile, weil ich mit der Straßenbahn gefahren bin, aber noch ein Stück laufen müsste oder so. Wogegen das Carsharing vielleicht viel eher als Ersatz für Fahrten gemacht wird, wo ich Dinge transportieren muss, die länger sind und die ich sonst mit dem Fahrrad nicht zurücklegen kann. Also da ist unter Umständen ich würde vermuten, die Zielgruppe ist anders. Oder man spricht da verschiedene Leute an. Wie das sonst interagiert. Ich bin sicher, es gibt Ähnlichkeiten. Das müssten wir uns aber vielleicht nochmal anschauen.
Das ist ja auch wieder die spannende Frage, weil wir vorhin die Strichmännchen hatten. Wie viel darf ich jetzt reduzieren? Und dann natürlich dann auch wieder, darf ich jetzt das Fahrrad mit einem Auto ersetzen, sozusagen, bei dem Strichmännchen? Vielleicht das zu viel wäre.
Man kann definitiv einige Aspekte übertragen, im Sinne von der Frage, wie weit habe ich es denn bis zu meinem, also bis zum Auto oder bis zum Fahrrad. Wenn das zu weit ist, nutze ich das Angebot natürlich nicht. Wenn ich zum Fahrrad erstmal einen Kilometer laufen muss, dann kann ich es auch gleich lassen. Da kommt dann aber natürlich auch wieder die Frage rein, dass ich das nicht ganz agnostisch machen kann von den Verkehrsmitteln, sondern wenn ich zum Auto einen Kilometer laufen muss, das mache ich vielleicht, weil da fahre ich ja noch ein ganzes Stück. Das lohnt sich unter Umständen. Grundsätzlich diese Frage von, wie viele brauche ich, wo soll ich die Fahrzeuge positionieren, damit die genutzt werden, die kann ich in beiden Stellen und die kann ich auch in beiden Fällen mit vielleicht ähnlichen Methoden vermutlich beantworten.
Dann nochmal ein Blick in die Runde. Sind weitere Fragen aufgekommen? Ja, sehr gerne.
Ja, vorhin fiel schon mal das Wort 9-Euro-Ticket. Gibt es eigentlich Pläne oder Vereinbarungen schon zwischen Forschungseinrichtungen und Verkehrsbetrieben aller Art, um dort in diesen 3 Monaten das Verkehrsaufkommen mal zu beobachten und eventuell im Nachgang dann Rückschlüsse zu ziehen, was man dort insgesamt verbessern könnte? Also dass die Forschungseinrichtungen die Verkehrsbetriebe dabei unterstützen.
Inwieweit das wissenschaftlich begleitet wird, weiß ich tatsächlich nicht. Da müssten Sie definitiv die Verkehrswissenschaftler fragen. Ich gehe aber davon aus, dass definitiv Fahrgastzählung und also die Nutzung, also zumindest auch von den Unternehmen getrackt wird und aufgezeichnet wird, um zu schauen, wo brauchen wir unter Umständen eben auch neue oder mehr Fahrzeuge oder Zusatzfahrten und so weiter. Es wäre aber, also ich würde Ihnen zustimmen, es wäre auf jeden Fall wichtig, das zu machen, damit das Experiment, damit man daraus auch was lernt, eben für die Zukunft oder weiß, wie man das dann später vielleicht umsetzen, sinnvoll oder besser umsetzen kann.
Dann hier vorne war noch eine Frage.
Es geht in eine ähnliche Richtung, auch nochmal um das 9-Euro-Ticket. Es ist ja nun ein politisches Instrument und wird subventioniert, aber mich würde interessieren, ob Sie als Forscher trotzdem da mit Spannung hinschauen, wie das anläuft, dieses Experiment, beziehungsweise auch hinterher, wenn es nicht mehr da ist nach den 3 Monaten, also das beschäftigt mich zum Beispiel, also es wird sicherlich viel genutzt, aber was ist, wenn es nicht mehr da ist, also wird es vermisst werden? Es ist natürlich eine allgemein populäre Frage, aber Sie schauen, denke ich mal, als Wissenschaftler vielleicht auch mit Spannung drauf, oder?
Also wir schauen auf jeden Fall mit Spannung drauf, weil im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Physikern, also zu Experimentalphysikern, können wir ja nicht einfach hingehen und mal sagen, verbietet mal alle Autos in der Stadt, wir gucken mal, wie der Verkehr aussieht, wir wollen das gerne wissen. Das können wir maximal simulieren, wenn wir dafür sinnvolle Modelle haben. Und dann sind eben solche Experimente immer sehr hilfreich, um mal zu sehen, was wäre, wenn in der echten Welt. Zum Beispiel, um eben um zu sehen, wie wird das genutzt, was ändert das auch vielleicht an den Autofahrern, wie viele Leute wechseln darüber, was ändert das an der Nutzung von den Fahrzeugen, vielleicht auch, was ändert das zum Beispiel an der Nutzung von Carsharing oder von den Bikesharing oder Scootersharing-Angeboten, hat eben das 9-Euro-Ticket da auch positiven Einfluss, weil ich die als Anschluss nutze oder weil ich eben weniger Carsharing nutze zum Beispiel. Also diese Experimente oder Ideen wie autofreie Sonntage zum Beispiel sind tatsächlich aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man sonst sehr schwer experimentieren kann mit dem System und eben nur verschiedene Länder oder Städte vergleichen kann, wo aber dann die Gegebenheiten vielleicht doch zu unterschiedlich sind, um sinnvoll Aussagen oder Vergleiche ziehen zu können, zu verstehen zu können, was das genau macht, diese Aspekte.
Ja, gibt es weitere Fragen?
Also, das ist schon ein bisschen her, das Thema, aber vielleicht nochmal zur ländlichen ÖPNV. Ich kenne es auch so bei mir aus dem Ort, dass der Bus vielleicht mal 4-mal am Tag kommt. Dann nutzt man den natürlich nicht, weil man extrem unflexibel ist. Beziehungsweise, wenn man ihn nutzen muss, okay, aber eigentlich holt man sich so schnell wie möglich ein Auto dann oder ein Motorrad. Gibt es denn Simulationen, wo man untersucht wurde, was denn passieren würde, wenn mehr ein Bus fahren würde oder wenn es halt zum Beispiel Sammeltaxen oder sowas von diesen Orten gibt?
Das ist ein Aspekt, also das ist, wie gesagt, teilweise in den Pilotprojekten, als Fokus von diesen Pilotprojekten, die nicht auf urbane Mobilität abzielen, gerade weil das natürlich in ländlichen Räumen wichtig ist und auch Nahverkehr immer auch tatsächlich immer weiter abgebaut wird, aber ja da sein soll und muss. Wir schauen uns das auch an, im Prinzip in der Frage, also, oder vielmehr in der Frage, wie interagiert das System mit zum Beispiel Linien. In den meisten Fällen habe ich einen Ort in der Nähe mit Bahnlinien. Wenn ich also weiter weg will, macht es zum Beispiel Sinn, dass ich direkt von einem Ort eine Fahrt anbiete in die Stadt oder dass ich vielleicht zur Bahnlinie, die Kunden zur Bahnlinie bringe und dann von da fahren lasse. Und unter welchen Umständen macht das eben Sinn? Man hat natürlich da das Problem, dass entweder man oft sehr, sehr große Umwege hat, weil man von einem Ort zum nächsten vielleicht doch mal durch den Nachbarort noch fährt und dann 50%, 100% länger unterwegs ist. Oder dass man oft sehr wenig Fahrten teilen kann, weil natürlich in den Orten sehr wenig Leute wohnen und dann wenig Leute zur gleichen Zeit Anfragen stellen. Da muss man vermutlich ein bisschen die Flexibilität doch wieder einschränken und effektiv, aber vielleicht effektiv nicht sagen, ich biete den Bus an, der nur morgens um 10 und um 1 und um 4 fährt, aber ich kann ja durchaus meine Fahrt auch vorher anmelden und dann entsprechend für andere Leute, die dann sehen, zu der Zeit gibt es eine Fahrt, wenn ich da auch fahre, ist es für mich zum Beispiel günstiger, da mitzufahren. Das wäre eine Möglichkeit eben, um diese Anreize zu setzen, damit die Systeme vielleicht doch funktionieren in dem Bereich.
Also auch Lösung für eher ländliche Regionen, anstatt jetzt nur das Beispiel Dresden mit Innenstadt zu betrachten. Gibt es weitere Rückfragen? Ich sehe jetzt gerade aktuell noch keine. Gibt es denn von Ihrer Seite aus noch ein Themenfeld, das jetzt zu kurz kam, wo Sie denken, da forsche ich jeden Tag dran und kann es viel zu selten nach außen tragen?
tatsächlich ist der Kernaspekt von unserer Arbeit ist wirklich die geteilte Mobilität und wie man das sinnvoll umsetzen oder beschreiben und dann hoffentlich umsetzen kann. Wir haben wieder auch diese Projekte zu den Fahrradwegen und schauen uns teilweise auch, wenn wir denn Ideen haben dazu oder Fragen, wenn wir uns denken, da gibt es doch sicherlich spannende Effekte in der Elektromobilität oder dem autonomen Fahren an, aber das sind tatsächlich Randbereiche eher von unserer Forschung.
Vielleicht auch noch die Rückfrage, wie denn deutschlandweit oder international auch das Forschungsfeld aufgebaut ist. Also gibt es da Länder, die besonders fortschrittlich sind oder Regionen, die schon viel im theoretischen Forschen viel entwickelt haben?
Aus dem Bereich von der theoretischen Physik oder international viel eher meistens angewandte Mathematik eigentlich. Weil es so interdisziplinär ist, es wird immer gerne gefordert, ist aber trotzdem sehr, sehr schwer, das wirklich umzusetzen. Es gibt einige Leute, die das auch schon sehr lange machen, in Frankreich, in Paris oder in den USA, die zum Beispiel sich also viel mehr als Mobilität vor allem sich auch damit beschäftigen, wie Städte funktionieren als sozioökonomisches System. Und dann natürlich in dem Zusammenhang auch Mobilität betrachten als integraler Bestandteil von einer Stadt. Und ich meine natürlich in Dresden durchaus auch eine, nicht nur in den Verkehrswissenschaften, aber auch aus Sicht der Physik eine erfolgreiche, würde ich mal sagen, Geschichte in der Beschreibung zum Beispiel von Fußgängerdynamik oder von dem Verhalten von Menschen, die aus einem Stadion oder aus Gebäuden eben rausgehen oder fliehen wollen bei Feuer. Also es gibt einige Menschen, die sich viel damit befassen, die ähnlichen Ansätze verfolgen. Das wird in letzter Zeit insbesondere mit viel mehr Fokus auf diese komplexen Systeme auch mehr tatsächlich. Und dann haben natürlich verschiedene Gruppen verschiedene Foki, worauf man sich jetzt genau festlegt, ob man eben auch geteilte Mobilität macht, ob man mehr Städte anschaut oder mehr vielleicht auf Fahrradfahrer schaut als neues System. Es gibt eine Community, die ist aber, würde ich sagen, vergleichsweise klein. Also und oft auch sehr lokalisiert in den einzelnen Ländern.
Sehr interessant, schon mal auch den Status quo und auch Ihre Vorausschau, dass es in Zukunft vielleicht noch mehr wird oder auch hier und da gerade Forschungseinrichtungen aufpoppen. Es ist auch eine weitere Frage noch aufgepoppt hier vor Ort.
Weiß man, ob das Wetter eine Einflussgröße ist? Also Fußgänger sind ja...
Also definitiv hat das einen Einfluss. Ich meine, Ich würde bei Regen nur sehr ungern Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist relativ klar. Wie groß der Einfluss direkt ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Das Wetter ist so einer der Aspekte, den wir einfach mal zuerst rauswerfen aus unseren Modellen. Weil das ist im Prinzip genau die Sache. Es ist halt ein externer Einfluss, den wir nicht kontrollieren können. Wie wir das versuchen zu beschreiben, ist effektiv indem wir das System anschauen, in verschiedenen Parametern, also zum Beispiel die Idee bei geteilter Mobilität, wie weit wären sie bereit zu laufen zu einem Haltepunkt, um dann da einzusteigen. Und dann kann ich natürlich effektiv abbilden, bei schlechtem Wetter, bei Regen, wollen sie weniger weit laufen. Und dann kann ich mir die Systeme angucken, wenn ich sie wenig laufen lasse oder wenn ich sie viel laufen lasse und was das mit der Effizienz macht und habe dadurch effektiv diese Effekte von Wetter oder von Gepäck oder anderen Aspekten abgebildet, aber nicht explizit modelliert.
Für die Aufnahme kurz, ich glaube, die Frage war gerade oder die Anmerkung, dass es eine Kopplung zwischen eben der Wetterlage und dem Angeboten oder dem Angebotsaufgabe oder ja, den Angeboten dann sein könnte.
Genau, man, Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Wir haben uns, also wir schauen auch immer gerne auf Daten, wenn es denn Daten gibt. Zum Beispiel von dem geteilten Mobilität, also ganz viel in Amerika, in New York, einfach weil es so groß ist und weil die Daten auch öffentlich verfügbar sind, von den Taxifahrten oder von den Überfahrten, kann man die immer schön als mal Stichprobe nutzen, ob denn das Modell vielleicht, das man hat, doch halbwegs Sinn macht und funktioniert. Wir haben es noch nicht mit den Wetterdaten verglichen, wann oder ob Menschen das denn nutzen. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob man da Effekte sehen, also signifikante Effekte sehen kann. Ich denke auf jeden Fall, wenn solche Systeme wirklich genutzt und umgesetzt werden, macht es definitiv Sinn, die Wettervorhersage mit einzubeziehen. Genauso wie natürlich auch die Schwankungen über den Tag hin von der Anfragerate mit einzubeziehen und zu sagen, jetzt ist gerade viel los, lauf doch mal ein kleines Stück weiter, dann müssen wir einmal anhalten und nicht 10-mal auf dem Weg. Während, wenn vielleicht nicht so viel los ist, mittags oder später nachts, dann fahre ich auch bei der Haustür vorbei, weil dann habe ich eh nicht so viele Umwege. Also in diesen Bereichen kann man definitiv für die Umsetzung und Optimierung solche Daten mit einbeziehen, wenn man das denn weiß.
Vielen Dank. Wir nehmen noch die allerletzte Frage, denn die Zeit ist eigentlich schon um. Und wir wollen ja auch, dass wir alle das schöne Wetter im Botanischen Garten noch genießen können.
Das fällt mir nur gerade zu Wetter ein. Ich habe in Münster studiert und da wird bei jedem Mist Regenwetter wird da auch Fahrrad gefahren. Kann es auch sein, dass zum Beispiel die Gewohnheit der Menschen einfach damit reinspielt? Das kann man ja eigentlich nicht wirklich rational mit reinbringen, oder? Lässt man das raus oder versucht man das trotzdem mit einzubeziehen?
Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, die Gewohnheit. Also was mache ich? So fahre ich normalerweise Fahrrad? Dann bin ich natürlich auch geneigt, viel öfter Fahrrad zu fahren. Da spielt auch ganz oft die Frage rein, warum fahre ich überhaupt? Wenn ich also zur Arbeit pendle mit dem Fahrrad, dann mache ich das bei jedem Wetter, weil ich muss ja zur Arbeit. Wenn ich einfach nur irgendwo hinfahre zum Spaß, dann denke ich mir vielleicht beim Regen, das will ich nicht so gerne machen, dann nehme ich da lieber den Bus oder mein Auto. Also es kann auf jeden Fall funktionieren und hängt ein bisschen auch wahrscheinlich von der Infrastruktur und von dem gelernten Verhalten ab. Und da würde ich auch vermuten, dass das auch jetzt so eine Art Generationswechsel teilweise gibt, auch von der zum Beispiel Autonutzung, dass also viele Leute wahrscheinlich jetzt, viele junge Leute eher kein Auto mehr kaufen oder weniger ein Auto kaufen, als das früher der Fall war. Und dass solche Aspekte natürlich definitiv damit reinspielen in die Änderung vom Mobilitätsverhalten, aber natürlich auch auf sehr langen Zeitskalen erst passieren. Wir würden sowas eben auch wieder abbilden, indem wir nicht so sehr schauen, was machen Menschen bei dem Wetter speziell, sondern einfach, es gibt mehr Nutzer, wie verhält sich das System dann? Und das kann unter unterschiedlichen Gründen eben so sein, weil es billiger ist, weil es einfacher ist, weil Menschen das eben gewohnt sind und mehr machen.
Ich habe es gerade schon angekündigt, wir sind schon am Ende mit unserer Zeit und ich möchte mich auf jeden Fall zum einen nochmal bei Ihnen bedanken für die vielen spannenden Fragen und fürs Zuhören, dann natürlich bei Dr. Schröder. Wir haben Einblicke darin bekommen, wie Sie jeden Tag forschen und ja aus Daten der statistischen Physik und Thermodynamik Dinge ableiten, Dinge modellieren, Strichmännchen bauen und eventuell auch solche Experimente, wie sie jetzt deutschlandweit stattfinden, nutzen können, um uns weiterzubringen, um Mobilität und verschiedene Kombinationen von Mobilitätsangeboten neu zu denken oder auch zu verändern. Und ich glaube, wir sind alle jetzt mit unseren Gedanken auch nochmal deutlich tiefer eingestiegen und werden uns jetzt vielleicht auf dem Rückweg, je nachdem, ob es zu Fuß, Fahrrad, Auto, Straßenbahn ist, nochmal hinterfragen, welches Verkehrsmittel wir denn heute gewählt haben oder auch in Zukunft wählen werden. Vielen, vielen Dank dafür. Auch nochmal Dankeschön an den Botanischen Garten und diese schöne Lokalisation hier, diesen schönen Ort. Ich entlasse Sie, gerne nochmal vorzukommen, nochmal individuell Rückfragen zu stellen und ansonsten, wie gerade schon angedeutet, vielleicht nochmal das schöne Wetter zu genießen heute und natürlich gerne zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Bis dahin, viel Spaß.